Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Heute versuchen wir, möglichst viel Quatsch aneinander zu reihen, ohne dass ihr es merkt. Und deswegen werden wir das Intro vielleicht auch einfach ans Ende dieses Podcasts machen und dann einfach schauen, wie viele von euch drauf reingefallen sind. Und dafür habe ich den perfekten Gast dafür gefunden, nämlich meinen guten Freund, den Felix Kade. Moin Felix.
Moin Nils, ich freue mich schon sehr darauf, euch den einen oder anderen Joke unterzujubeln. Und ich bin sehr gespannt, wer sie findet. Wer sie findet, darf sie doch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, was bei rumkommt am Ende.
Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich mir von euch geklaut habe oder die ich mir von euch klauen möchte. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt gemerkt, es schreiben ja tatsächlich auch Leute Kommentare unter unserem Podcast, was ich einfach nie gesehen hatte, weil ich nirgendwo eine Notification dafür bekommen habe und dann gemerkt habe, das ist ziemlich doof, weil ich habe bis jetzt nie was davon beantwortet. Und deswegen, der Aufruf, wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt, sehr, sehr gerne kommentieren. Dann werden wir das einfach in den kommenden Folgen aufnehmen und beantworten, so wie ihr das auch macht. Das ist eine großartige Idee. Ich weiß nicht, warum wir da nicht vorher drauf gekommen sind.
Ja, wir hatten auch super viele Kommentare. Das ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Und dann war das Design bei Spotify Backend verändert. Und dann sage ich immer so, sie haben 40 Kommentare. Was? Wann ist das passiert?
Ja, siehst du, den Button habe ich noch nicht mal gefunden. Ich habe dann, als ich das von euch gehört habe, bin ich jede einzelne Folge durchgegangen und habe gemerkt, oh shit, da ist ein Kommentar, da ist ein Kommentar, da ist ein Kommentar. Verdammt, ja. Dann, also diesmal jetzt der Aufruf, ne, für die Zukunft, kommentiert auch hier natürlich gerne drunter. Vor allem, wenn ihr eben Felix eingebaute Jokes oder beziehungsweise Fehlinformationen findet. Wir haben vorher darüber geredet, ob wir vielleicht eine komplette Podcast-Folge darüber machen, wo wir versuchen, einfach möglichst viel Nonsens aneinander zu reihen, der aber auf den ersten Blick erstmal Sinn ergibt und dann, um dann zu schauen, wo wir, an welcher Stelle ihr uns entlarvt. Aber wir ersparen euch das an der Stelle und deswegen gehen wir heute auf ein Thema ein, was sich auch immer mal wieder gewünscht wurde und wo ich auch immer mal wieder Fragen dazu bekomme, auch wenn ich sie ungern beantworte, weil ich dafür kein Top-Experte bin, das nur grundlegend mitbetreuen kann, nämlich das Thema Golferellenbogen bzw. Tennisellenbogen, Tennisarm, Golferarm, gibt es ja verschiedene Varianten und vor allem, ob das tatsächlich immer eine Sehnenthematik ist, eine Tendinopathie oder ob es dann noch was anderes gibt. Und wenn ich das natürlich so formuliere, dann gibt es da natürlich noch was anderes und genau dafür ist Felix ja absolut Experte, nämlich jemand, der sich sehr, sehr viel mit Assessments auseinandersetzt, der eben auch Therapeuten und Trainer ausbildet im Thema Assessment, also Testing, alles, was man da wissen muss. Und irgendwann, mark my words, werde ich auf jeden Fall auch nochmal beim Seminar von euch aufschlagen, weil Felix quasi mein Go-To-Guy ist, zusammen mit seinem Kollegen, dem Sebastian Schäfer, die ich immer frage, wenn ich irgendwas nicht weiß und nicht weiter weiß, wie ich irgendwas diagnostizieren kann, beziehungsweise wie ich da vielleicht weiterkommen kann, dann frage ich immer Felix. Deswegen an der Stelle auch schon mal öffentlich, Felix, vielen Dank immer für dein offenes Ohr.
Sehr, sehr gern. Ich helfe immer gerne, wenn es nicht zu verrückt wird.
Genau. Sehr gut. Ich glaube, die Vorstellung können wir uns ersparen, ne? Also du beschäftigst dich grundlegend mit allem, was irgendwie im orthopädischen Bereich mit da ist und machst vor allem viel vor Ort. Ihr habt jetzt mittlerweile auch ein schönes Gym zusammen, du und deine Nancy. Und wie gesagt, bildest viel Trainer aus, machst viel Assessments und eben auch online sehr, sehr viel. Deswegen kann man dich da natürlich auch unter Felix Kade bei Felix-Kade- bei Instagram finden. Verlinken wir natürlich auch wieder alles. Und auch eure Kurse, eure Ausbildung wird alles quasi in die Shownotes gepackt. Aber lass doch mal loslegen. Golfer, Tennisellbogen. Gibt es ja bei ganz, ganz vielen Leuten. Nicht nur bei Sportlern, nicht nur bei Golfern, nicht nur bei Tennisspielern, sondern allgemein. Aber wir wollen erstmal anfangen, das zu definieren. Deswegen, um das vielleicht mal so ein bisschen laienhaft runterzubrechen, Felix, was ist überhaupt ein Golferarm? Was ist ein Tennisarm? Was versteht man darunter?
Also Golferarm, Tennisarm sind ja erstmal, ich würde jetzt fast sagen, archaische Begriffe. Ich weiß gar nicht, warum die so entstanden sind. Wahrscheinlich, weil man es früher häufiger bei Golfern hatte oder bei Tennisspielen wahrscheinlich. Durch die Rückhandbewegung beim Tennisarm zum Beispiel. Nennt man ja mittlerweile nicht mehr so, sondern mediale oder laterale Epikondy, Lysis. So halt nicht mehr, sondern ich habe den Fachbegriff irgendwas mit Algia am Ende. Also so Schmerzen im Median und lateralen Ellbogen ist so ein Sammelbegriff, ähnlich wie bei GTPS. So ein Sammelbegriff hier, wir haben Schmerzen dort. Und der Unterschied zu dem, was du halt machst mit Achillessehne und Patellasehne, ist halt, dass wir nicht so eine Sehne haben in diesen Bereichen, wo wir wissen, okay, wenn jetzt medialer Ellbogen ist, sage ich ja gleich, wie ihr das unterscheiden könnt. Das ist am Anfang mal so ein bisschen, ich konnte es mir am Anfang auch immer nicht merken, was ist. Ist nicht so, dass wir so eine Sehne haben dort jeweils, sondern es ist so, wir haben lustigerweise gerade vorher, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, gesagt, das ist Spaß, das ist alles miteinander, hängt zusammen. Und in dem Bereich ist das tatsächlich auch so. Also man nennt das zum Beispiel im Falle des Golferarms den Common Flexor Origin, also der gemeinsame Ansatz von den Flexorensehne. Und wie ihr das findet, ist, wenn ihr die Handfläche nach vorne zeigt, dann ist so die Unterseite des Unterarms zeigt nach oben. Und das, was dann zu eurem Körper hin zeigt, das ist dann der mediale Ellenbogen, wo dann der Golferarm ist. Und das, was von euch weg zeigt, ist der laterale Ellenbogen, wo dann der Tennisarm ist. Und dort ist dann der Common Extensor Origin. Also es ist halt, kann sich wirklich vorstellen, wie dort die ganzen Sehnen von den Flexoren, von den Fingern, vom Handgelenk oder auch vom Pronator Teres, die kommen dann dort an die mediale Epikondyle, was halt zu euch hinzeigt. Und das ist ein Riesenbrei, der dort ist. Also kann man sich wirklich auch mal so da Sections anschauen bei YouTube, wie das ausschaut. Oder es gibt da auch so Bilder davon, wo man sieht, okay, das kann jetzt wirklich sehr, sehr schwer sagen, wenn ich dort Schmerzen an der Epikondyle habe, welche Sehne jetzt überhaupt das vorrangige Problem ist. Man kann es trotzdem schon ein bisschen differenzieren. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ja, wenn es dort wehtut, dann ist es auf jeden Fall der Palmaris longus zum Beispiel oder der Flexor digitorum schießt mich tot. Oder der Pronator teres. Nur weil ich hier drum drücke und es tut wehtut, sondern da brauchst du schon ein bisschen mehr dazu. Und auf der anderen Seite, lateral, selbes Prinzip, wir haben so einen Sehnenbrei von den ganzen Streckern vom Handgelenk, von den Streckern von den Fingern. Und mit ein bisschen Geschick im Testing kann ich das aber trotzdem herausfinden, was jetzt so das vorrangige Problem ist. Und es macht dann auch einen kleinen Unterschied, was Reha angeht. Ja, aber das ist erstmal so ganz grundlegend. Und was ich halt festgestellt habe, weil ich es selber hatte, du ja auch und viele andere auch, ist anders als bei Patella oder Achillessehne, dass man selten so einen Ruheschmerz hat. Also ich hatte eigentlich nie Ruheschmerz, sondern eigentlich immer nur unter Belastung, so einen stechenden Schmerz an der Sehne. Aber jetzt gar nicht irgendwie in Ruhe oder so. Also ich hatte jetzt nicht dieses Ding, dass ich trainiert habe und es ist mehr geworden. Am nächsten Tag hatte ich dann diesen Ruheschmerz. Das hat man eigentlich selten. Sondern häufig tatsächlich nur unter Belastung diesen stechenden Schmerz dann medial oder lateral im Ellenbogen. War das bei dir auch so?
Ja und nein, ne? Also das ist ja schon der Spoiler so ein bisschen. Ich dachte ja auch die ganze Zeit, dass das ein Golferellenbogen ist bei mir. Bei mir ist es eben ich bin ja in Greifsportarten unterwegs, im brasilianischen Jiu-Jitsu und dann eben auch noch im Bouldern. Und zu dem Zeitpunkt aber eigentlich nur BJJ und im Bouldern gar nicht so. Und habe es vor allem dann da und aber auch ganz viel im Alltag bei ganz vielen komischen Bewegungen gemerkt. Habe mir aber tatsächlich nicht so die Gedanken gemacht, tatsächlich. Also für mich. Und das ist natürlich immer ein Riesenproblem. Und da merkt man sehr, sehr deutlich, wie doof unsere Psyche eigentlich ist. Also wie gut und doof gleichzeitig unsere Psyche ist. Für mich war das eine Sehnthematik, weil es an der Stelle war, wo ein Golferellenbogen entsteht. Und es hat sich ähnlich so verhalten, aber diese ganzen Symptome sozusagen, die da nicht reingepasst haben, die habe ich halt ausgeblendet. Ne? Also für mich war das mein Confirmation Bias, der hat gesagt, Sehne. Ganz klare Sache. Muss man behandeln wie Sehne und das weiß ich auch grundlegend, wie man das so okay behandelt. Nur bei mir wurde es halt nicht besser. Und dann bin ich ja dann zum Sebastian gegangen, wo wir dann nochmal ein bisschen genauer hingeschaut haben. Aber grundlegend war bei mir so, ne, also vor allem, wenn es irgendwie beim BJJ, wenn wir viel so Armhebel gemacht haben, also wo der Ellenbogen quasi oder wo der Arm gestreckt wird und dann der Arm so ein bisschen gedehnt wird oder so in Anführungszeichen überdehnt wird in die Richtung, also versucht wird, ihn die Überstreckung zu bringen. Häufig dann natürlich eben auch noch verbunden damit, dass die Handfläche dann eben also in Extension gebracht wird, also die Hand nach oben gezogen wird quasi. Und also da habe ich es vor allem dann gemerkt, auch danach dann natürlich dann relativ stark und vor allem, wie gesagt, so im Alltag bei ganz komischen Sachen, wenn ich mir irgendwie das Gesicht eingecremt habe oder so, auch in gebeugtem Zustand irgendwie irgendwas gedrückt habe oder so, zu mir hin. Und ja, wenn man dann eben so ein bisschen eigentlich genauer nachgedacht hätte, dann hätte man irgendwie drauf kommen können, dass das irgendwie nicht so hundertprozentig zu einer Sehnenproblematik kommt. Habe ich aber nicht gedacht. Dachte von der Location, was soll es denn auch anderes sein?
Ja, ist aber auch nicht ungewöhnlich, weil die Tendinopathien im Ellbogen bzw. Oberkörper verhalten sich auch ein bisschen anders als im Unterkörper. Die sind zwar schon so von der Thematik her ähnlicher, aber die verhalten sich ja trotzdem ein bisschen anders. Gerade weil ja auch Ellenbogen, Handgelenk, Schulter deutlich involvierter sind in vielen Dingen, die wir tun. Also wenn wir jetzt am Rechner arbeiten, zum Beispiel, ich hatte auch mal jemanden mit Tennisarm, der war es halt nur auf den Zeigefinger der rechten Hand bezogen, der wirklich super viel am Computer gearbeitet hat und mit der Maus schon die Sachen gemacht hat. Und wir mussten tatsächlich diesen einen Finger auftrainieren, damit es besser geworden ist. Also es ist halt so super wild,
Geil.
einfach so, what the fuck. Und dadurch, dass es halt im Alltag einfach auch mehr diese unterschwelligen Belastungen gibt, spielt das halt auch eine viel größere Rolle. Von daher, es kann ja theoretisch auch schon, hätte so sein können, dass es zu der Symptomatik passt, weil das kenne ich von mir halt auch, dass ich auch so beim Haare waschen, Gesicht waschen, auch ab und zu mal,
Genau.
gerade nach einer intensiveren Trainingseinheit, dann auch so ein stechender Schmerz kam. Ich das aber dann aber, sobald ich es wieder aufgehört, auch direkt wieder weg war. Also deswegen habe ich mir auch nicht wirklich eine Platte drüber gemacht. War so, naja, komm, wird schon.
Genau.
Ja.
Stört nicht so wahnsinnig, sondern, also klar, sticht dann schon rein, ist dann schon unangenehm, aber jo, also ich meine, ne, also ich sag mal, beim Kampfsport ist das sowieso normal, kommst da raus, fühlst jetzt nie wahnsinnig frisch, so, ne, also das ist schon immer so, je nachdem, wie arg die Trainingseinheit war, irgendwas an Kleinwagen ist schon immer, also fühlt sich an, über dich drüber gefahren. Manchmal halt eher so ein kleiner, ne, so ein kleiner Smart, manchmal halt eher so ein 20-Tonner gefühlt. Aber das ist halt normal. Und dann machst du ja jetzt auch nicht so eine Platte, wie du halt sagst, ne?
Ja, vor allem die
Aber
Evidenz zeigt ja auch so was, gerade was Tennis-Ellbogen angeht, habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Paper gelesen. Da waren die unterschiedlichsten Therapien, die kamen jetzt nicht so gut weg. Das war so, ja, wir können eigentlich auch Wait and See machen und gucken, was passiert. Und wahrscheinlich ist es nach 2 Jahren von alleine wieder weg. So. Okay, dann, wenn man das so kennt, ist man bei sich selber sowieso auch so ein bisschen so, ja gut, dann lasse ich es einfach mal laufen und gucke, was
werden.
passiert. Das kann gut gehen, das kann aber auch nicht so gut gehen. Gerade wenn man halt so einen intensiven Greifsport macht, sei es jetzt Klettern, Bouldern. Bei mir kam es tatsächlich, als wir unseren Hund neu hatten und der dann so super viel losgeflitzt ist und die Leine so gezogen hat und die Ellbogen so schnell gestreckt wurde und du versuchst dann so dagegen zu halten in einer gestreckten, gedehnten Position. Bei mir kam es dadurch viel. Und ja, wenn halt sowas einfach trotzdem dauerhaft wirkt, wird es jetzt nicht unbedingt von alleine besser werden.
Absolut. Aber das ist ja eben, da ist ja dann auch wieder sehr, sehr die spannende Frage. Also beim Tennisellenbogen, da kannst du jetzt auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen mehr Insights geben. Aber vor allem beim Golferellenbogen würde ich mal sagen, da könnte es eben auch ganz gut sein, dass da die Diagnostik nicht gut genug war. Wenn man da jetzt eben sagt, okay, ne, testen wir Interventionen, die normalerweise bei einer Sehnenthematik anschlägt, im Sinne von, ne, Krafttraining, das Ganze langsam auftrainieren, Belastungsmanagement, Schmerztrigger rausnehmen und das Ganze eben alles schmerzadaptiert machen. Und wenn wir jetzt da aber natürlich eine Problematik haben, die vielleicht gar keine Sehnenthematik ist, wir haben es jetzt die ganze Zeit schon so häufig angeteasert, also ne, da sprechen wir gleich darüber, aber das ist, dass dann das Training eben nicht so anschlägt, wie man es macht, weil ich habe das ja auch probiert und da habe mich gewundert, warum es eben nicht hilft, was man eben da macht, nämlich eben die in meinem, also beim Golfellenbogen eben die Flexoren aufzutrainieren, indem man eben dann auch, ne, Handgelenkscurls zum Beispiel machen kann in langsamer Durchführung. Und das aber zum Beispiel auch gar keine Schmerzen ausgelöst hat bei mir. Und normalerweise kannte ich es eben immer auch so, oder kennt man es ja auch so, wenn man jetzt irgendwie eine Sehnenthematik hat, dass wenn man da jetzt eben reingeht mit Krafttraining, je nachdem natürlich, wie stark das gereizt ist und so weiter, das ist klar, aber dass man da, wenn man mit Krafttraining reingeht und zwar mit einem gewissen Reiz, dass das schon dann eben Schmerzen auslöst. Und das ist bei mir auch nicht gemacht. Deswegen ist jetzt so ein bisschen die Überlegung und die Frage, egal ob jetzt Golfer oder Tennisellenbogen, passt da immer die Diagnostik hundertprozentig? Oder haben wir vielleicht auch einfach, was die Intervention, also die Trainingsintervention angeht, vielleicht bisher einfach noch nicht das gefunden, was tatsächlich so gut funktioniert?
Wir gehen einfach mal ein bisschen in die Diagnostik rein, was Golferarm
Jawohl.
angeht, jetzt ohne das Angeteaserte anzusprechen, sondern ganz oft ist es ähnlich, so wie du es halt auch mit deinen Kunden erfährst, so die machen vielleicht schon an sich die Übung richtig, aber dann passt vielleicht die Frequenz nicht, dann passt vielleicht die Intensität nicht so ganz oder irgendwas Entscheidendes wurde einfach vergessen. Und ja, wir haben zwar im Falle des Golferarms und Tennisarms so einen Sehnenbrei dort an der Epikondyle, aber trotzdem können wir ja über einen bestimmten Kraftvektor so grob biasen, welcher Teil davon jetzt mehr angesprochen wird, beziehungsweise von wo der Zug denn jetzt kommt. Und ich kann das jetzt dem Nils mal zeigen. Das könnt ihr auch selber machen, wenn ihr den Arm so hochhaltet und ihr legt dann so die Finger drauf. Sieht man jetzt so, mein Zeigefinger ist jetzt der Pronator-Teres, das ist ein Flexor und mein Ringfinger ist auch ein Flexor. Dann sind das so die drei Finger, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger an den medialen Ellbogen haltet, dann kann man so grob den Verlauf von den Muskeln sehen. Und je nachdem ist natürlich ein anderer Kraftvektor dann auch vorrangig, der dann den Stretch oder den Strain auf den Flexor-Sehnenbereich gibt. Und so wie Nils halt auch oder ich es halt auch gemacht habe, als ich noch unwissend war, war einfach so, jo, Sehne muss ich jetzt hier heavy slow resistance mäßig einfach ein bisschen trainieren. Und wurde aber nie geguckt, so welcher Anteil ist denn jetzt vorrangig. Und ich kann natürlich über die Position meines Handgelenks oder ob ich Finger mitnehme oder nicht mitnehme oder eine Rotation trainiere, den Anteil auch ein bisschen verschieben. So, also wenn ich zum Beispiel den Pronator Teres mehr trainieren möchte, dann muss ich ja irgendwie eine Rotationskomponente in meinen Ellbogen reinbringen. Wenn ich das nicht mache und ich mache halt nur diese Flexoren Curls, ich weiß nicht, wie die Arme, Wrist Curls, so, dann nimm es Wrist Curls. Den Wrist Curls mache, dann habe ich ja jetzt keine Pronationskomponente dabei zum Beispiel. Also werde ich ja auch den Anteil gar nicht treffen in dem Sinne. Und dann gibt es ja die Wrist Curls auch in zwei verschiedenen Varianten. Ich kann sie ja nur über das Handgelenk machen, während ich das Gewicht kurzhandelt festhalte. Und ich mache es nur über das Handgelenk oder ich öffne dann auch in der Exzentrik meine Finger mit. Und das machen ja auch viele gar nicht unbedingt. Genau, dass ich so, dass die Hand öffne, da kommen meine Finger noch mit und genauso komme ich dann wieder zurück. Aber natürlich macht das dann für den ganzen, für die Sehnen oder die Muskulatur macht das einen Unterschied, ob ich jetzt die Rotationskomponente dabei habe oder ob ich die Finger mitnehme. Und außerdem kann ich auch mein Handgelenk auch nochmal Richtung Ulna-Deviation oder Radialdeviation so ein bisschen biasen. Und da auch nochmal einen anderen Schwerpunkt setzen. Und ich habe schon öfter festgestellt, dass das tatsächlich einen Unterschied machen kann. Entweder, weil ich dann zum Beispiel oft über Radialdeviation, zum Beispiel Klimmzüge oder so, viel über Zeigefinger, Mittelfinger ziehe und da natürlich auch mehr Stress letztlich auf die Flexorensehne kommt. Und dann kann es halt auch ein Baustein sein, zum Beispiel Kraftübungen anzupassen, dass ich zum Beispiel eher über Ringfinger und Kleinfinger ziehe oder drücke. Und so halt ein bisschen Stress verteile, mehr Variabilität aufbaue. Das kann ein Teil sein. Es kann aber halt auch einen Unterschied machen, ob ich die Wrist Curls, wie gesagt, mit Finger mache oder nicht. Oder ob ich noch eine Supinationsübung mit hineinnehme. Und das kann ich aber auch im Testing durch Muskeltests, kann ich halt sagen, okay, bei dir war ja zum Beispiel auch, ich glaube, Pronator Teres wichtiger als die anderen Muskeln. Bei mir zum Beispiel war es extrem wichtig, dass ich darauf achte, auf wie ich zum Beispiel Klimmzüge ausführe, weil ich ja halt super viel über Ringfinger und Kleinfinger alles gezogen habe, also wirklich einfach alles. Hat er noch gesehen, das ist ja das Gute, wenn man einen Kraftsportler hat, man sieht dann, wo sich die Hornhaut bildet an den Grundgelenken bei den Fingern. Und dann kann man mal so schnell einen Blick drauf werfen und schauen, so über welche Finger ziehen sie denn primär. Und dann weißt du, okay, gut, der zieht jetzt mehr über Ringfinger, kleiner Finger oder andersrum. Wenn wir da die Übung ein bisschen anders biasen, dann haben wir schon mehr Variabilität und wir werden den Stress mehr verteilen können. Das ist ja auch sinnvoll, nicht nur einfach irgendeine Übung zu machen, sondern generell mal zu schauen, was das Training so angeht und was auch andere Impairments angeht. Und gerade was Ellbogen angeht, macht es absolut Sinn, auch mal Richtung Schulter zu schauen, weil halt auch gerne eine fehlende Innenrotation in der Schulter durch Pronation im Unterarm ausgeglichen werden kann. Und genauso wollen wir aber auch mal schauen, haben wir denn überhaupt eine gewisse Beweglichkeit im Handgelenk? Das sind auf jeden Fall so Bausteine, die wir da mit reinnehmen können. Und manche gehen sogar so weit und sagen, okay, wir wollen uns aber auch mal Schulterblatt anschauen und vielleicht sogar BWS. Das sind alles so Bausteine, die eine Rolle spielen können, wenn wir denn komplexe Bewegungen ausführen.
Genau. Wichtig ist natürlich immer zu sagen, dass das schon weiter hinten in der Kette steht, was die Prioritäten angeht, was wir uns anschauen. Weil natürlich müssen wir uns erstmal anschauen, die Strukturen, die da vorrangig erstmal betroffen sind. Also sprich, ne, am Golfellenbogen, an der Innenseite des Ellenbogens, plus Handgelenk, vielleicht eben plus Finger, so wie du es jetzt gesagt hast. Und beim Tennis-Ellenbogen eben Außenseite-Ellenbogen plus eben Handgelenk und da die Strecker. Ist es beim Tennis-Ellenbogen jetzt deiner Erfahrung nach auch ähnlich wie beim Golfer-Ellenbogen, wo man quasi mehr, also wo eine gewisse Variation sehr, sehr notwendig oder sinnvoll ist, weil beim, das habe ich ja auch eben sehr, sehr stark jetzt bei mir, aber bei immer wieder auch eben erlebt, dass man da schon das Ganze, so wie du sagst, eben beißen kann, indem man eben den Unterarm rotiert, indem man die Finger öffnet oder eben nicht, wo das Gewicht sich befindet. Ging das, oder kannst du das ähnlich sagen für einen Tennisellenbogen?
Ja, also aus meiner Erfahrung schon. Das, also auch da, ähnlich wie du sagst, das Wichtigste auf jeden Fall erstmal, das ganze Ding kräftiger zu machen. Aber gerade was Unterarme angeht, die sind ja durch die ganze Industrialisierung bzw. Digitalisierung, sind wir ja sowieso primär in so einem pronierten Zustand mehr oder weniger und haben dadurch so unterschwellige Kontraktionen eigentlich den ganzen Tag, ob wir zum Handy tippen oder am Laptop arbeiten, wir haben eigentlich den ganzen Tag so unterschwellige Kontrakturen der Muskulatur. Und dieser geringe Druck reicht tatsächlich auch schon aus, um die Kapillare zum Beispiel zu komprimieren, dass da nicht mehr so eine gute Durchblutung stattfindet. Deswegen ist ja auch die Stoffwechselversorgung dann in dem Gebiet tendenziell ein bisschen weniger gut und beeinflusst auch den Faktor Frequenz im Training sehr, sehr stark, wie frequent wir die Übung machen können. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass so Training 3-4 Mal die Woche bei vielen gar nicht so gut funktioniert, weil sie dann mit der Regeneration nicht hinterherkommen, sondern tatsächlich so 2-mal die Woche völlig ausreichend ist. Dann aber, ähnlich wie du halt auch festgestellt hast, lieber intensiv trainieren, aber nur 2-mal die Woche, damit wir halt diesen unterschwelligen Kontrakturen im Alltag Rechnung tragen und wir trotzdem eine ausreichende Regenerationsphase auch haben. Und da macht es absolut Sinn, mehr Variationen reinzubringen. Und das Einfachste, was man machen kann, ist einfach, Krafttraining ist ja leider Gottes auch ein Sport, der sehr viel proniert stattfindet. Sei es jetzt Backsquats, Pull-Ups, Benchpress, alles ist irgendwie in einer pronierten Position. Und das Einfachste, was man machen kann, und das mache ich auch super gerne mit Leuten, die Ellbogenprobleme haben, ist mehr im neutralen Griff oder im supinierten Griff zu arbeiten. Das ist meistens schon Game-Changer genug. Plus, wenn man sich anschaut, wie Leute, gibt es tatsächlich coole Untersuchungen, wenn man sich anschaut, wie die Leute mit Tennis-Ellenbogen greifen, da wird man feststellen, dass die ihr Handgelenk anders positionieren als auf der schmerzfreien Seite. Die einen, die haben eher so ein straightes, gerades Handgelenk und die anderen, die mit Tennisarm, die greifen eher so leicht in der Extension mit Handgelenk. Wodurch dann beim Greifen, was zwar primär eine flexorbasierte Tätigkeit ist, aber immer trotzdem eine Co-Kontraktion über die Extension, da ein bisschen mehr Stress reinbringt. Und dem müssen wir irgendwo auch in der Übungsauswahl, es kann auch sein, dass ich es gerade durcheinander bringe, ich habe so lange nicht reingeschaut in die Studie, weil du gerade so aufs Gesicht verziehst. Dem müssen wir aber Rechnung tragen. Und genauso müssen wir beim Tennisarm auch Rechnung tragen, ob wir die Übungen eben mit dem gebeugten Ellbogen machen oder mit dem gestreckten Ellbogen. Je gestreckter der Ellbogen ist, desto mehr Kompression haben wir gleichzeitig und dann gelten ähnliche Regeln wie zum Beispiel bei der Ansatzsehnen-Tendinopathie der Achillessehne. Ja, und da müssen wir halt auch im Alltag gucken, so wie ist zum Beispiel das Setup beim Arbeiten, haben wir da so die Maus sehr, sehr weit weg, sodass wir einen gestreckten Ellbogen haben, können wir das irgendwie anpassen, können wir mit einer ergonomischen Maus arbeiten, wo das Handgelenk so ein bisschen mehr neutraler steht oder müssen wir die ganze Zeit proniert arbeiten, das sind so Faktoren, müssen wir leider Gottes sehr, sehr viel berücksichtigen, wenn es um das Thema Ellbogen-Tendinopathien geht.
Ja, nee, ich habe nur gerade überlegt, wenn du gesagt hast, bei diesen Krafttests, das hat man gesehen, dass der Ellenbogen oder das Handgelenk schon ein bisschen in Extension war, wenn die also auf der betroffenen Seite von einem Tennisarm. Und ich habe nur überlegt, also am Ende ist da ja immer die Frage, ist das eine Folge oder ist es eine der Ursachen, dass die Leute eben sich so verhalten, ne? Ist es eine Kompensationsbewegung, um den Schmerz quasi ein bisschen ja, leichter zu machen, zu reduzieren, indem man vielleicht eben ein bisschen in Extension geht im Handgelenk, um quasi ein bisschen weniger Stretch auf den Sehnen an der Stelle zu haben? Oder ist es quasi die Ursache schon, dass die Leute einfach quasi eine Überaktivität, in Anführungszeichen, wenn du es so nennen möchtest, in den Extensoren haben und dadurch quasi die Sehnen dann am Ende auch mehr belastet werden?
Okay, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Es war tatsächlich andersrum. Also im Falle von Tennisarm ist das Handgelenk mehr gebeugt beim Greifen als auf der schmerzfreien Seite. Ja.
Okay. Wahrscheinlich dann ja, also wäre jetzt mein Take, dass die Flexhorn-Gruppe einfach mehr übernehmen kann. Ne? Gut, genau, jetzt hast du es ja schon gesagt. Also im Endeffekt, es sind nicht nur Golfer, es sind nicht nur Tennisspieler, die das Ganze bekommen können, sondern eben auch, ja, ganz, also keine Sportler, Nicht-Sportler, einfach nur Menschen, die quasi im Büro arbeiten. Und da hast du ja schon gesagt, da kann es eben schon, kann die Probleme, oder können die Schmerzen schon sehr, sehr stark getriggert werden, allein durch den Arbeitsalltag. Und da ist es dann eben sinnvoll, auch da versuchen, eine Variation reinzubringen, beziehungsweise das Ganze natürlich zu entlasten. Aber das ist ja eine der größten Problematiken bei sowas ja eben auch, dass dann häufig nur auf Entlastung irgendwie hingearbeitet wird, im Sinne von, da wird eine Spange dran gemacht, da wird eine ergonomische Maus genommen, da wird die Maus vielleicht ein bisschen näher hingebracht oder das Handgelenk wird hochgebettet, dass das im Handgelenk nicht mehr die ganze Zeit in Extension steht. All diese Sachen, um das Ganze zu entlasten. Und das ist ganz wichtig, kann gerade am Anfang ja auch vollkommen sinnvoll sein, genauso wie wir jetzt auch für Patella oder die Achillessehne sagen, also gerade für die Achillessehne zum Beispiel. Am Anfang ist es total sinnvoll, Hausschuhe zu Hause zu tragen oder generell mit gepolsterten Sneakern unterwegs zu sein, einfach um quasi diese zu unnötige, in Anführungszeichen, zusätzliche Belastung, die wir durch harte Schuhe, harten Untergrund eben reinbekommen, durch die Schritte, die wir halt gehen müssen in unserem Alltag, dass wir die erstmal reduzieren, weil es die Schmerzen reduzieren kann und parallel ja das Ganze eben wieder aufbauen wollen mit Krafttraining. Und das ist ja eben auch zumindest meiner Erfahrung nach ein Faktor, der da ganz häufig genauso wie bei Patella oder Achillessehne häufig eben vergessen wird oder nicht gemacht wird. Und dann eben es quasi darin endet, dass die Leute sich versuchen, immer weiter zu entlasten, dadurch aber auch ja eine gewisse die Belastbarkeit im Endeffekt ja auch runtergehen kann dadurch und die Ausgangssituation wieder ein bisschen schlechter werden kann. Und dann kommen vielleicht noch Kontextfaktoren dazu, wie vielleicht noch Übergewicht oder ne, Stress, also ein stark erhöhtes Stresslevel, vielleicht noch familiäre Problematiken oder Schlafmangel, also alle regenerativen Fähigkeiten quasi, die da nochmal entspielen. Und dann wird es vielleicht sogar nach einer Woche Urlaub besser, wo eben die Sehne nicht mehr so viel benutzt wird. Man schont das Ganze natürlich einfach, weil man es auch kann, weil der Alltag nicht mehr da irgendwie reinspielt. Und dann kommt man aber wieder in so eine Phase rein. Dann ist es vielleicht eben direkt stressiger, man muss vielleicht ein bisschen mehr arbeiten und dann wird es aber nochmal deutlich schlechter und man hat quasi kein Mittel, um das Ganze, um die Ausgangssituation sozusagen zu verbessern, sondern man verbessert sozusagen nur akut den Schmerz. Und das ist ja eben ein Riesenproblem.
Wo du gerade sagtest, Kofaktoren, also gerade was Ellbogen angeht, also eigentlich bei jeder Tendinopathie, aber gerade Ellbogen habe ich es gerade präsent im Kopf, sind natürlich so Nebenerkrankungen brutal wichtig, so Richtung Insulinresistenz. Und wenn wir feststellen sollten, das Ganze tritt auf beiden Seiten auf, was schon mal sehr ungewöhnlich ist bei Tendinopathien, vor allem im Ellbogen, weil jeder ja irgendwo einen dominanten oder nicht dominanten Arm hat und trotzdem tritt es irgendwie auf beiden Seiten auf, ist das für mich immer so ein Indiz, wir sollten auf jeden Fall mal Richtung Rheuma abklären lassen. Weil
Definitiv.
es wäre super ärgerlich, wenn ich irgendwie 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate dann meine Heavy Resistance Training mache und es ändert sich einfach gar nichts. Und dann gehe ich kurz zum Rheumatologen, ist irgendwie auch witzig. Ich gehe mal kurz zum Rheumatologen in 6 Monaten für den Termin und er stellt fest, jo, wir haben halt Rheuma. Das wäre schon sehr, sehr ärgerlich.
Genau, das ist auf jeden Fall ein genereller Hinweis an der Stelle, wenn an mehreren Gelenken, gerade so Sehnenthematiken oder Ansatzsehnenthematiken vorliegen, und die unter Umständen eben auch genauso, wie du sagst, beidarmig auftreten, vor allem bei den Armen. Also an den Füßen oder an den Knien, oder auch an der Hüfte machen wir relativ viel relativ gleich, auch wenn wir da natürlich auch diese Dominanz haben. Aber gerade, also es gibt keine anderen Extremitäten, also so viel haben wir nicht, aber ne, wo es eben so eklatant ist, dieser Unterschied, wo wir eben mit der einen Hand die Maus bedienen, mit der anderen Hand die Tastatur, wo wir mit der dominanten Hand alles an Feinheiten, an werkzeuglichen Sachen machen zum Beispiel und mit der anderen Hand nur unterstützend. Ne? Ein Klient, den wir zum Beispiel hatten, der wegen seiner Patellasehne bei uns war, aber auch einen Golferellenbogen hatte, war Zahnarzt. Ne? Und eben genau das, ne, diese ganzen Werkzeuge die ganze Zeit eben mit spitzen Fingern quasi zu halten und da eben dann damit zu arbeiten, das ist halt einfach die ganze Zeit Stress gewesen da drauf auf die Strukturen. Und da ist es dann ja eben auch eine Sache da, das ist nicht so einfach, wie wenn jemand einfach im Sport übertreibt, dass man sagen kann, hey, mach mal weniger, weil das ist der Job. Ne? Der kann jetzt nicht einfach sagen, oh, ich kann bei Ihnen heute leider nicht bohren. Ja, weil ich habe da so ein Ding, mein Coach hat gesagt, ich muss da schon. Ne? Das funktioniert natürlich nicht.
Ja, ich lade einfach kurz meine Zahnarzthelferin an, die hat das noch nie gemacht, aber das wird schon. Das bohrt sich weg. Das ist kein Ding.
Wir können auch ein bisschen mehr wegnehmen, das ist nicht so dramatisch dann.
Ja, komm, statt zwei Zähne sind es halt einfach fünf. Ja, mein Gott. Sie haben auf der falschen Seite gebohrt. Da war auch was. Das haben wir gleich mitgemacht.
Ja, kann man ja auch einfach mal schnell miterledigen, ne? Bevor man da jetzt
Ja.
nochmal aufmacht und so. Ne? Also.
Es.
Jetzt, aber jetzt kommen wir wieder in den gleichen Modus, in dem wir am Anfang schon mal waren. Das machen wir jetzt nicht weiter. Ja, Felix, jetzt haben wir aber über Tendinopathien gesprochen, natürlich auch meinen Wunsch hin sozusagen. Aber, jetzt wollen wir nochmal in die Differentialdiagnostik ein bisschen reingehen. Jetzt hast du ja schon gesagt, es können können unterschiedliche Muskeln oder unterschiedliche Sehnenanteile da betroffen sein, weil die eben da zusammen ansetzen. Und da du ja da damit auch betroffen warst, ich erkläre es einfach mal kurz meinen Case, weil ich damit, wie gesagt, ordentlich ich darf es ja hier sagen, in die Scheiße gelangt habe, weil ich ja gedacht habe, es ist eine Sehnenthematik und ich habe es natürlich, ne, mehrfach angeteasert, es war keine. Ne, es hat sich für mich angefühlt wie eine Sehnenthematik, also von der Art des Schmerzes, von der Schmerzqualität sozusagen, dachte ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich hatte tatsächlich auch früher schon mal, als ich noch deutlich mehr Grappling gemacht habe, also deutlich mehr Judo, hatte ich auf jeden Fall einen Golferellenbogen. Und da habe ich es super gut also mit Wrist Curls, mit Handgelenk Curls quasi in den Griff bekommen. Und jetzt dachte ich eben, ich probiere das auch, nur hat es eben nicht funktioniert. Und nachdem es irgendwie super therapieresistent war, in Anführungszeichen, bin ich ja dann eben nochmal zum Sebastian gegangen mit dem Hinweis, habe gesagt, Sebastian, hier, ich habe Ellbogenschmerzen beidseitig. Eine Seite, die, also meine dominante Seite ist stärker als die andere Seite, aber ist beidseitig. Ich habe da einen Golfellenbogen, aber ich komme irgendwie nicht weiter, guck dir es nochmal an. Und dann sagte er schon direkt am Anfang, als allererstes, hat er gesagt, ja, wir gucken es mal gucken, ob das ein Golfellenbogen ist. Und ich dachte mir in meinem Kopf, Sebastian, hör auf, mich zu verarschen und mich zu behandeln wie so ein Kleinkind. Ich weiß, also erstmal, ich kenne meinen Körper. Ich bin ja jetzt nicht doof, beschäftige mich ja sehr viel damit. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist da, wo eben ein Golfellenbogen ist. Das ist auch ein Golfellenbogen. Turns out, it's not.
Nope, it's not.
It wasn't.
Ja, das ist sehr witzig, sehr witzige Situation. Wir haben für uns bei den Seminaren so eine Pyramide für uns aufgestellt und haben mal so ein bisschen unsere eigene Journey so Revue passieren lassen. Wir waren ja am Anfang auch so super funktionell. Für uns war alles Knochen und Muskel. Mehr gab es für uns nicht. Und dann beschäftigst du dich, fängst an, sich so mit Tendinopathien zu beschäftigen. Auf einmal geht dann eine komplett neue Welt auf. Denkst so, fuck, da ist ein Thema, das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und auf einmal stellst du fest, es sind überall im Körper sind Tendinopathien möglich. Ich muss hier anfangen, du fängst an, so deine Arbeit so ein bisschen zu überdenken, machst nicht mehr alles nur über Muskeln, sondern stellst fest, okay, Sehne ist irgendwie ähnlich, aber es braucht trotzdem irgendwie andere Reize. Und später haben wir uns angefangen, dann mit Richtung Nervenbeschwerden mehr zu beschäftigen, weil wir wussten so, ja, so Piriformis und Nerve Entrapment und ja, gibt's, aber wie oft hast du das schon? Und dann fängst du an, dich reinzuarbeiten und stellst fest, holy fuck, da ist nochmal eine komplett neue Welt, von der ich gar keine Ahnung hatte. Wie funktionieren Nerven eigentlich? Scheiß die Wand, dann ist das kompliziert. Aber halt auch super wichtig, weil sehr, sehr viele Leute das haben. Beziehungsweise selten so eine gute Differentialdiagnostik haben, weil halt häufig genau diese Situation passiert. Nils hat Ellenbogenschmerzen, denkt, es ist ein Golferarm. Der Orthopäde guckt drauf, tut es da weh? Ja, ist ein Golferarm. Ja, mach mal, keine Ahnung, Spritze. 6 Wochen Pause, ein paar Ibos und dann wird das schon wieder. Kriegen Sie noch eine Schiene von Ellbogen oder Handgelenk und dann passt das schon. Und das kann in einigen Fällen funktionieren, in manchen aber halt auch nicht. Und dann ist man häufig frustriert, weil sehr viele Leute dieses Thema Nerven überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die denken da mal dran, wenn irgendwie Bandscheibenvorfall ist oder der Ischias gereizt oder so. Aber gerade so, wenn es Richtung Nerve Entrapment geht, also wir haben irgendwo eine Kompression von Nervengewebe. Sei es so unterschwellig, nicht irgendwie aufgrund von stenotischen Veränderungen an der Wirbelsäule oder aufgrund von Bandscheibenschäden an der Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, sondern auf einmal von Muskelkontrakturen, peripher. Das ist, im Unterkörper geht es immer noch, aber Oberkörper ist für alle so, keine Ahnung, mache ich nicht, weiß ich nicht. Und ich glaube, in deinem Fall war es ja dann eine Kompression vom Nervus medianus aufgrund von Pronator teres. Das ist ganz
Genau.
witzig, weil als du vorhin diese eine Hebelposition angesprochen hast von BJJ, wo der Ellbogen überstreckt wird, Handgelenk überstreckt wird, war ich direkt so, das klingt schon sehr stark nach dem Medianus-Test. Es ist ja auch nicht so, dass man da irgendwie mal 10 Sekunden in der Testpose, in dieser Position dann ist in dem Hebel, sondern man kämpft dadurch schon auch schon mal 30 Sekunden, 60 Sekunden, um dort wieder rauszukommen, korrekt?
Ja.
Und das ist ja dann ganz gut zu wissen, gerade wenn man dann dort auch mit Muskulatur arbeitet und man versucht sich irgendwie rauszudrehen, man benutzt dann die Rotatoren zum Beispiel auch vom Ellenbogen und über diese Kontraktion kommt über auf einen sowieso schon gedehnten Nerv, weil gerade wenn wir Ellbogen maximal strecken und noch leicht abduziert sind, wie in so einer Hebelposition, wir haben noch Handgelenk gestreckt, sind wir quasi in der Medianus-Testposition, wo der Nerv maximal gedehnt wird und in der maximalen Dehnposition, ich kann es jetzt wieder nicht zeigen, wird das wie so ein Gummi, Gummi, muss ich wieder an eine Katze denken, Gummi so, es würde der zusammengedrückt und die Blutversorgung ist halt vermindert, wodurch halt weniger Sauerstoff ankommt, wodurch halt relativ schnell bei Nervengewebe auch so eine, ich nenne es jetzt mal eine subklinische Irritation entstehen kann. Plus, wenn da noch eine Muskelkontraktion draufkommt, durch Bizeps, Coracobrachialis, Pec minor, Pronatoteris, kommt da nochmal eine unterschwellige Kompression drauf und dann kann das schon reichen, dass wir so ein subklinisches Phänomen haben, wo jetzt nicht unbedingt Nervenausfälle entstehen, aber es können Probleme entstehen. Und das Interessante ist halt, dass gerade im Falle von Tennisarm oder Golferarm sich das auch überhaupt nicht wie ein Nervenproblem anfühlt. Aber wenn dann halt jedes Mal irgendwie der Pronatoteris arbeitet und jetzt auf einmal weniger Toleranz gegenüber Kompression da ist, die bei gesunden Menschen überhaupt kein Problem macht, aber wenn das Ding einmal irritiert ist, dann geht es halt relativ schnell, dass man durch eine unterschwellige Kontraktur, deswegen habe ich das vorhin bei der Sehne halt auch erzählt, weil das hier auch super relevant ist, so unterschwellige Kontrakturen im Alltag schon ausreichen, um das Problem aufrechtzuerhalten. Und wie stellen wir das jetzt fest? Zum einen, wir müssen erstmal ein klassisches Nerventhema, Sehnthema ausschließen. Wir müssen aber auch Halswirbelsäule ausschließen, weil manchmal machen sich auch in den Extremitäten Probleme von proximalen Strukturen bemerkbar. Bandscheibenvorfall und so weiter oder stenotische Veränderungen in der Halswirbelsäule. Da müssen wir periphere Nerventests machen. In deinem Fall war ja dann wahrscheinlich der Nervus medianus-Test positiv, dass dann einfach die Ellbogenstreckung nicht mehr so weit ging. Und ich kann diesen Test tatsächlich auch noch so abwandeln, dass ich in dieser Testposition eine Kontraktion des Pronatoteris mit hineinnehme und dann hätte man es wahrscheinlich richtig gut triggern können, das Problem. Weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich nicht einfach nur einen Test mache und sage, der ist positiv. Der muss schon irgendwie auch eine gewisse Symptomreproduktion haben. Also sollte dann in der Testposition von dem Nervus medianus irgendwie auch das Problem reproduziert werden oder dort in der Nähe sein. Es bringt jetzt nichts, wenn ich den Test mache und der ist zwar eingeschränkt, aber ich habe dann auf einmal, das ist jetzt ein ganz dummes Beispiel, am linken Fuß auf einmal ein Problem oder meine Halswirbelsäule tut weh. Das wäre dann so nicht ausreichend, sondern das muss schon auch im Ellbogen dort reproduziert werden.
Genau. In meinem Fall war es ja genau, wie du sagst, also im Endeffekt kann man das, einfach um das mal darzustellen, für diejenigen, die nicht zuschauen, wie uns, wenn man den Arm einfach mal zur Seite abstreckt, ne, also so parallel zum Boden und die Handfläche nach oben zeigen lässt, den Ellbogen komplett durchstreckt und dann die Handfläche quasi nach außen richtet, also ne, die Fingerspitzen Richtung Boden, dass man dann eben einen Zug über die gesamte, über den Bizeps, Unterarm, danke, das ist das deutsche Wort, und dann eben über die ganze Handfläche eben bekommt. Und da hatte ich eben, genau, wie du richtig gesagt hast, einfach auf jeden Fall eine Beweglichkeitseinschränkung, also wo Sebastian direkt gesagt hat, das sollte definitiv mehr sein. Und es hat halt eben über diese gesamte Kette auch gebitzelt und vor allem auch in der Hand, in den Finger, also bis in die Fingerspitzen rein. Nicht jetzt irgendwie schlimm, ne, dramatisch irgendwie, aber es hat das auf jeden Fall getan. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, das klingt jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig logisch, dass es das irgendwie tun sollte. So. Und wir haben dann tatsächlich, glaube ich, gar nicht in der Position dann nochmal Pronatoteris irgendwie noch mit reingenommen, sondern einfach nur in Anführungszeichen wie in so einer Armdrückposition, wenn man so möchte, wo er dann eben meine Hand fixiert hat und ich sollte dann eben so eine Rotationsbewegung machen. Im Endeffekt, wie man es quasi beim Armdrücken so aufmacht, nur halt noch ein bisschen mehr, ja, quasi den als wollte man den Daumen sozusagen noch weiter eindrehen andersrum, als wollte man den kleinen Finger noch mal ein bisschen mehr eindrehen in die Richtung und das hat richtig gescheppert dann und dann eben zusammen und das war so der letzte Punkt, wo ich dachte, Mann, bist du doof, dass du das nicht gecheckt hast. Weil bis dahin, wie gesagt, also du hast es vorhin gesagt und er hat es auch gesagt, dann habe ich mich ein bisschen besser gefühlt. Dass er meinte, ja, es ist so Nerventhematiken, so ein Nerventrapment und so eine Tendinopathie fühlt sich im Oberkörper häufig sehr, sehr ähnlich an. Weil für mich war eben, ne, Nervenschmerzen brennen über einen Verlauf von einem Nerv irgendwie verbunden, aber es war auch bei mir da auch sehr punktuell an der Stelle. Aber was dann eben so der letzte Schliff war sozusagen oder wo ich dachte, ah Mann, bist du dämlich, dass du da nicht drauf geachtet hast, dass es eben nicht am Ansatz der Sehnen, am Knochen dann war, wo die Sehnen eben ankommen, sondern schon eben so zwei Finger breit quasi oder ab zwei Finger breit eben noch in Richtung Handgelenk. Und Sebastian da dann eben noch viel Palpation gemacht hat und es danach auch echt deutlich beschissener war, wo ich es dann sehr, sehr deutlich gemerkt habe, aber wo ich gedacht habe, okay, da hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, in Anführungszeichen, weil normalerweise sind Tendinopathien im Körper am Ansatz, ne? Also da, wo die Sehne am Knochen ansetzt. Bei der Achillessehne ist es, glaube ich, also so eine der wenigen, wo es tatsächlich in der Mitte der Sehne ist, in Anführungszeichen. Wobei, ja gut, ich meine, Tibialis posterior gibt es ja auch noch, ist ja auch so halb in der Mitte, ne?
Ja gut, das ist ja da, wo die Kompressionsstelle ist. Ja.
Genau, ne,
Ja.
wo wir dann eher eine Kompression haben. Bei der Achillessehne geht man auch eher davon aus, dass dadurch, dass die Achillessehne so ein bisschen gedreht ist, also die ist ja nicht, die Fasern verlaufen nicht gerade, sondern es ist so ein bisschen in sich gedreht und an dieser dünnen Stelle, dass wir da dann eben auch innerhalb der Sehne quasi eine Kompression haben, wahrscheinlich dadurch, dass es da am dünnsten ist und dass es deswegen da auch auftritt. Aber das ist noch, weiß Gott nicht, zu Ende geklärt
Ja, aber
sozusagen.
das ist halt so ein Punkt, was du halt angesprochen hast. So, ich denke bei Nerv immer dieses Brennende im Verlauf. Und das ist so ein Punkt, der liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil halt viele denken so, Nerv ist gleich neuropathischer Schmerz, ist gleich brennen, elektrisch, Ameisenlaufe einschießend.
Genau.
Ja, wenn jetzt direkt das Neuron betroffen ist, aber der Nerv hat ja auch eine bindegewebige Hülle. Und der wird in deinem Fall problematisch gewesen sein. Und der, wenn damit irgendwas ist, zählt das unter nozizeptiven Schmerz. Und der macht auch so einen klassisch nozizeptiven Schmerz, der halt nicht in diese Kategorie Nervenschmerz gezählt wird, sondern, aber ist ja trotzdem der Nerv betroffen. Und deswegen denken halt viele auch nicht so dran bei Nerve-Entrapments, so, ah, da ist jetzt der Nerv betroffen, sondern versuchen halt irgendwie Muskel-Sehnen-Problem zu finden, weil die Beschreibung nicht passt. Aber wenn ich halt einfach verstanden habe, dass Nervenprobleme eigentlich zwei verschiedene Schmerzkategorien sein können, kann ich es halt auch entsprechend testen, weil mit einem ULTT, Upper Limb Tension Test, kann ich beides feststellen. Und dann mache ich es einfach, also Sebastian und ich machen das einfach standardmäßig mittlerweile, bei so Ellenbogengeschichten zum Beispiel oder im Unterkörper mache ich es auch standardmäßig bei Knieproblemen, weil wir auch schon beide lustige Fälle hatten, wo so Patellasehne einfach therapieresistent war, patellofemorale Schmerzen therapieresistent waren. Und dann machst du kurz einen Retest mit einer anderen Wirbelsäulenposition. Auf einmal, boom, ist da Saft drauf. Und diejenigen gucken dich an von wegen, what the fuck is happening? Also, jo, du hast wahrscheinlich eine
Bist du ein
stenotische
Zauberer?
Veränderung. Du hast wahrscheinlich eine stenotische Veränderung. Das solltest du mal abklären lassen. So, okay, cool, let's do it. Und das bringen wir auch auf unseren Seminaren den Leuten bei, wie wir das halt ständig haben. Also jede Woche habe ich jemanden mit so einem Problem. Deswegen testen wir das mittlerweile routinemäßig einfach immer mit und weil man es halt dann einfach auf dem Schirm hat.
Ja, wobei man ja auch immer fairerweise sagen muss, Leute, die zu dir kommen, genauso wie auch Leute, die zu mir kommen, in den allermeisten Fällen oder in sehr, sehr vielen Fällen, die haben kein Standardproblem, sondern das sind knifflige Fälle, bei denen die Standardtherapie in Anführungszeichen, wenn sie denn sinnvoll ist, was sehr häufig auch nicht unbedingt ist, wie bei Sehnenthematiken, aber hilft eben nicht und dann kommt derjenige eben dann zu dir und dann kommt eben vielleicht auch raus, hey, das ist die Diagnose ist vielleicht sogar falsch einfach und man muss das halt dann dementsprechend auch anders angehen, ne?
Ja,
Das
voll.
heißt, so normal ist es in Anführungszeichen nicht. Ich meine, wir haben zum Beispiel ja eben auch, um mal die Achillessehne mit reinzunehmen, deutlich mehr Leute mit einer Ansatz-Achillessehnen-Thematik, als es die Studienlage hergibt. Ne? Das sind wir, die sagen ja eher, also ein Drittel Ansatz, zwei Drittel mit Porschen. Und bei uns ist es 50-50. Teilweise sogar mehr Ansatz als mit Porschen. Eben weil, ne, das so unterschiedlich betreut werden muss, also so in Anführungszeichen, eigentlich ja nur ein winziger Aspekt davon, aber wenn der halt nicht eingehalten wird, dann kann man es halt eben auch beschissener machen oder halt einfach nicht weiterkommen. Und deswegen, das muss man halt kennen, genauso wie es ja da eben auch ganz wichtig ist, dass man das eben kennt, auf dem Schirm hat und dann dementsprechend auch agieren kann. Ich meine, ich würde mir jetzt auch absolut nicht anmaßen, jemanden mit einer Nerventhematik irgendwie zu betreuen, aber wenn ich eben das auf dem Schirm habe und eben weiß, in welche Richtung es gehen kann und das eben an den verschiedenen Stellen, wo weshalb Leute zu mir kommen, dann kann ich halt eben auch sagen, hey, das passt da absolut nicht rein, das könnte in die Richtung gehen. Ich kann es aber für dich nicht vor Ort abklären. Geh mal zu Felix, geh mal zum Sebastian, geh mal zu anderen Leuten, die kompetent sind in dem Bereich, die ich dir dann sage, um das nochmal abklären zu lassen, weil es einfach ganz wichtig ist. Du kannst da 3 Stunden noch am Stück deine Unterarmcurls machen, egal in welche Richtung, und es wird nicht besser werden.
Ich finde es auch völlig adäquat zu sagen, so, ich habe jetzt keine Ahnung, was das ist. Ich würde es gerne mal einem Kollegen schicken. Ich finde es halt immer schade, wenn dann viele so selbstbewusst sagen, ah, das ist jetzt auf jeden Fall das. Und dann höre ich mir das in der Anamnese an. Und ich mir so, das passt halt vorne und hinten nicht. So, ja, klar, Lokalisation ist grob in der Gegend, aber es passt halt überhaupt nicht. Und ich schicke aber auch ganz viele Leute woanders hin. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine angehende Ärztin, die hat so geschildert, oh ja, bei OPs, wenn ich da zuschaue, da muss ich immer meinen Kopf festhalten, weil ich sonst das Gefühl habe, der fällt mir ab. Es war so, hast du auch XYZ? Ja, ich schicke dich mal zu dem Arzt nach München wegen zervikaler Instabilität. Ja, war es halt am Ende. Und ich würde mir jetzt nicht anmaßen, sowas auch erfolgreich behandeln zu können, aber so, ich beschäftige mich halt gerne mit so völlig verrückten Dingen, wenn man so ins Rabbit Hole abtaucht. Und dann hat man einfach Sachen schon mal gehört und kann sie grob einsortieren, wenn so ganz, ganz komische Symptome kommen. Weil ich bin fest davon überzeugt, so die Entwicklung in den letzten Jahren, was so Physio-Bubble angeht auf Instagram Richtung psychosoziale Faktoren, ist alles wichtig. Ich finde die Faktoren auch super wichtig. Den habt ihr auch immer auf dem Schirm, fragt die ab und so weiter. Aber man tendiert halt auch super schnell dazu, bei Themen zu sagen, es ist halt psychosoziale Faktoren. Das ist. Brauchen wir jetzt nicht weiter nachfragen. So, passt irgendwie in kein richtiges Muster, muss psychosozial sein. Nein, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass es für sehr, sehr viele Probleme wirklich eine organische Ursache gibt und ich auch die Pflicht habe, das sauber abzuklären, bevor ich dieses Label draufdrücken kann. Weil gerade, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, zervikale Instabilität, damit gehen sehr, sehr viele psychische Probleme einher, weil die Leute von Hinz und Kunz weggeschickt werden. Die war zum Beispiel beim Neurologen komplett durchgetestet, da war nichts. Die war beim Psychologen, der hat sie wieder weggeschickt. Die war bei Rheumatologen, also alles durchgetestet, nichts. Und trotzdem steht sie hier mit Herzrasen, Schwindel, hat das Gefühl, die kann den Kopf nicht halten. Die hat sich hier bei mir auf die Couch gesetzt, direkt irgendwie hingelegt, Kopf abgestürzt. Irgendwie so, das ist schon irgendwie weird für eine junge Frau, die gerade studiert. Das passt irgendwie nicht. Ja, aber wenn halt jemand kommt mit Herzrasen und Panikattacken und so weiter und so fort, wird halt schnell abgestempelt. So. Am Ende ist es eine zervikale Instabilität, weil der Hirnstamm komprimiert wird. So.
Man kann sich halt sehr, sehr schnell hinter diesem Label verstecken. Also dieses, ich habe vorgestern tatsächlich mit Gino eine Podcast-Folge, Gino Lazzaro eine Podcast-Folge aufgenommen, eben genau über dieses Thema, also das biopsychosoziale Modell, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, dass es eben auch eine Sache ist, dass man sich da schnell hinter verstecken kann und dann eben da irgendwie so ein Label draufklatschen kann, wenn man nicht weiter weiß. Und da passend dazu habt ihr, ich bin ja sehr, sehr fleißiger Hörer eures Podcasts, das Rehab und Performance Podcast, den ich auch wirklich jedem Therapeuten, jedem Trainer absolut ans Herz legen kann. Das ist der einzige Podcast, den ich höre außerhalb von Sehnen-Podcast und Sport-Podcast. Aber was das Medizinische angeht, wo Sebastian, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Satz gesagt hat, nämlich wir können nur therapieren, was wir kennen, glaube ich, so hat er es formuliert. Und so nach dem Motto eben, das passt ja genau in dieses Ding rein, ne? Dass wir müssen irgendwie was auf dem Schirm haben, um überhaupt da ansetzen zu können. Und das heißt nicht zwangsläufig, das ist ganz wichtig, dass man eine perfekte Diagnose oder eine ganz genaue Diagnose haben muss, um irgendwas therapieren zu können. Ganz häufig muss es das nicht sein, wir können es trotzdem hinkriegen, aber wir müssen es unterscheiden können zu dem, was es, wo vielleicht ein Label draufgedrückt wird, wenn es nicht passt, ne? Und dann eben uns die Möglichkeit zu eröffnen und auch zu wissen, sowas wie jetzt zum Beispiel eben, ne, dass ich seitdem einfach weiß, okay, im Oberkörper kann sich so ein Nerve Entrapment, so eine Nerventhematik eben auch anfühlen wie eine Tendinopathie, aber kann sein, dass es das nicht ist. Und dementsprechend, wenn wir das auf dem Schirm haben, dann öffnet es eben auch wieder die Möglichkeit, eben nochmal zu einer Diagnostik zu gehen, das nochmal speziell zu testen. Und wir haben das überhaupt auf dem Schirm. Und das ist, denke ich, das Wichtige dabei. Wir müssen nicht perfektes Label haben. Wenn wir es haben, ist natürlich immer gut und hilfreich, aber das ist ja eben auch so eine sehr menschliche Sache, dass wir Menschen immer, immer danach streben, irgendwie da eine Schublade rauszusuchen, das irgendwie da reinlegen zu können. Und manchmal geht das eben einfach nicht. Aber wenn wir wissen auch, was es nicht ist in dem Fall, dann können wir eben auch trotzdem damit arbeiten.
Ja, voll. Und ich finde immer, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ich finde immer so der größte Punkt, wo ich merke, okay, ich muss jetzt vielleicht nochmal überprüfen lassen, ist, wenn sich einfach entweder die Symptome konstant verschlimmern oder sich einfach gar nichts verändert, egal was ich mache. Das ist für mich so ein Zeichen, so, dass wenn ich gar keine Ahnung von dem Thema habe und ich weiß irgendwie, das ist so grob im Rücken, aber ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was es sein könnte. Und ich mache irgendwas und es verändert sich über einen gewissen Zeitraum, 6 Wochen, 12 Wochen, gar nichts. Ist das so ein sicheres Zeichen, dass ich das nochmal abklären lassen sollte? Da muss ich nicht mal eine Ahnung haben, was es ist, aber einfach so, fühlt sich komisch an, kann ich nicht einschätzen. Finde ich auch ehrlich, einfach zuzugeben und zu sagen, hier ist meine Kompetenz zu Ende. Bevor ich jetzt Quatsch mache mit dir, schicke ich dich lieber nochmal weg. Da muss ich jetzt nicht jeden einzelne Diagnose, die der Mensch haben könnte, auf den Schirm haben. Das ist gar nicht möglich.
Genau. Und auf der anderen Seite eben, wenn wir zum Beispiel, wenn wir kein Label draufdrücken können, weil wir nicht wissen, was die genaue Diagnose ist, aber wir haben ganz genaue Schmerztrigger zum Beispiel, ganz genaue Bewegungen, Positionen, Aktivitäten und so weiter, die irgendwie einen gewissen Schmerz auslösen. Wir können testen und merken, okay, hat eine gewisse Abschwächung stattgefunden oder es fehlt an Ansteuerung, es fehlt an Stabilität, es fehlt an Beweglichkeit, egal was es ist, dann können wir da natürlich trotzdem ansetzen. Und das ist ein Fall, an den ich jetzt gerade noch denken musste, den ich, als ich noch an der medizinischen Trainingstherapie gearbeitet habe, mit jemandem, der das Label Tennisellenbogen hatte. Also ja, das war seine Diagnose, dann kam er zu uns und es hat absolut nicht gepasst. Weder lokalen Druckschmerz noch die Aktivitäten, die das irgendwie ausgelöst haben, also es hat nichts gepasst. Vor allem hat er auch zum Beispiel sowas gesagt, wie wenn er irgendwie mal am Türrahmen hängen bleibt und sich da den Ellbogen anschlägt, dann ist es so krass, dass ihm fast schwarz vor Augen wird. Aber er konnte keinen einzelnen Druckpunkt sozusagen oder Triggerpunkt irgendwie identifizieren, wo er sagt, da wären die Schmerzen. Und das ist ja eben auch eine ganz wichtige Sache für eine Tendinopathie, was am Ende ja eben auch ein Tennisellenbogen ist, haben wir ja drüber gesprochen, dass wir da einen bestimmten Punkt haben, also eine punktuelle Stelle, wo die Schmerzen auftreten. Und der muss eben auch auf den Sehnen sein oder auf der Sehne sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn der nicht da ist, dann ist es und kann es auch keine Tendinopathie sein, weil ich auch immer wieder Leute habe, denen gesagt wird, dass sie eine Achillessehnen-Tendinopathie haben und dann zeigen wir die Stelle und das ist einfach irgendwo nebendran, also deutlich nebendran. So, ne? Dann kannst du einfach sagen, nee, tut mir leid, das kann es nicht sein. Aber in dem Fall, wie gesagt, ne, Ellbogen am Türrahmen angeschlagen, teilweise schwarz vor Augen geworden. Dann habe ich zu ihm gesagt, ey, beim besten Willen, das kann auf gar keinen Fall ein Tennisarm sein. Vor allem, weil es eben auch nicht auslösbar war durch irgendwie bestimmte Übungen. Er stand dann da und das war jemand, der mehrfach schon Krebs hatte und auch dann mehrfach, also ganz viele extreme Medikamente bekommen hat. Hat es alles durchstanden, überlebt, aber sag mal, mental hat es schon auch definitiv Spuren hinterlassen. Und der stand dann jedes Mal da und es war dann auch natürlich, wenn es traurig ist, also stand da und wir mussten fast schon lachen, weil er immer gesagt hat, es ist besser, aber es ist noch da. Und dann hat er immer so eine Bewegung gemacht, wie als würdest du so einen Shaker schütteln und hat es einfach dann so lange gemacht, bis wir angefangen haben, ihn jedes Mal zu unterbrechen und gesagt, hör auf damit, mach das nicht. Er hat das so lange gemacht, bis er die Schmerzen auslösen konnte. So. Also hat er dann da so rumgewählt und hat gesagt, ja, also wenn ich so beuge und strecke und wenn ich das so mache, so dann, ist noch da. Und bis wir irgendwann gesagt haben, ey, hör auf damit, mach das nicht. Das kann nicht sinnvoll sein, dass du so lange irgendwie versuchst, den Schmerz zu triggern, bis er tatsächlich irgendwann kommt. Es ist tatsächlich über die, ne, die Gesamtheit der MTT dann auch besser geworden insgesamt. Aber da habe ich gesagt, okay, da von Anfang an, es kann kein Tennisellbogen sein. Und er war dann auch so völlig entgeistert und gesagt, ja, aber also der Doc hat es gesagt und so. Und also habe ich auch nochmal gefragt, ob er irgendwie vielleicht auch noch einen Ultraschall irgendwie von den Sehnen gemacht hat. Hat er natürlich nicht gemacht, sondern hat es einfach anhand von dem, was er ihm präsentiert hat, gesagt. Und er hat gesagt, ja, was ist es denn? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es klingt für mich eher wie vielleicht irgendwie eine Nerventhematik, vielleicht auch irgendwas ganz anderes, von dem ich absolut keine Ahnung habe. Aber ich kann dir nur definitiv sagen, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, das kann keine Sehnenthematik sein.
Ja, also gerade so auf der Seite gibt es zwei richtig wilde Sachen, die einen Tennisarm imitieren können. Haben wir zum einen das, ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff ist, Radial Tunnel Syndrome, radiales Tunnelsyndrom. Keine Ahnung.
Das klingt sehr legitim, ja.
Das ist so das Äquivalent von dem, was du hattest. Bei Nils war es ja die Kompression des Nervus medianus durch den pronator teres. Und auf der anderen Seite gibt es die Kompression des Nervus radialis durch den Supinator. Also das Äquivalent nur in die andere Richtung. Was dann lustigerweise aber auch das Referred Pain Pattern sehr, sehr ähnlich zum Tennisarm hat. Also Tennisarm kann zum Beispiel auch so dumpf ausstrahlen in die Finger sein. Das kann beim Radial Tunnel Syndrome auch sein, aber das halt dann nicht so dumpf ist, sondern tatsächlich eher so typisch Nerv, wenn es der Nerv ist, oder wieder nur Faszienhülle vom Nerv. Und das ist auch das Wildeste, was wir jemals hatten, Sebastian und ich. Wir hatten mal jemanden mit einem Triggerpunkt im, kann man jetzt über diesen Begriff streiten, wie man möchte, Triggerpunkt im Trizeps, der eine Referred Pain Richtung lateralen Ellbogen macht. Und dann hat Sebastian das genagelt und das Ding war durch. Es war einfach weg danach. Es war so, what the fuck? Das war auch so lustig, da haben wir damals zusammen dran gebastelt an diesem Ding, war so, okay, Palpation, Sehne macht gar nichts. Alle Nerventests negativ. HWS unauffällig, Finger alles unauffällig. Was machen wir denn jetzt? Dann machen wir orthopädische Tests von Ellbogen. Nee, nischt. Lass uns mal aus Spaß nach Referred Pain Mustern gucken für die Muskeln um den Oberarm rum. Da haben wir so zusammen am Handy gehangen und dann so kannst du einfach eingeben, so Triggerpoint Triceps, Triggerpoint Biceps. Und lass mal gucken, was da so für Referred Pain Pattern gibt. Und da haben wir jetzt gefunden, ich weiß ja nicht mal, welcher Kopf vom Trizeps das war. Da haben wir diesen Punkt gefunden und dann so, wollen wir eine Nadel reinstecken? Ja, cool damit. Ja, können wir
Also,
machen.
Dry Needling, ne, muss man dazu
Ja.
sagen, macht Sebastian. Als Heilpraktiker darf er das auch. Nur nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als würden Felix und Sebastian Dartpfeile werfen auf Patienten, um zu
Das ist
gucken, ob das dann
eine neue
hilft.
Methode, an der wir arbeiten. Dartpfeile werfen. Trendy Extreme. Und dann hat Sebastian die Nadel eingeführt und dann war so, jo, genau das löst meinen Schmerz auch so. What the fuck? Wie schräg kann der Körper manchmal einfach sein? Und dann kann man halt drüber philosophieren oder nicht, ob es die Triggerpunkte jetzt gibt oder nicht. Das ist mir immer scheißegal, aber wenn es halt, du steckst die Nadel rein, es reproduziert 1a die Symptome von dem Kunden, so, gut, nehme ich jetzt, ist mir egal. Und das war so mit das Wildeste, was wir an Differentialdiagnostik bei lateralen Ellbogen hatten, aber kommt kein Mensch drauf.
Warum auch? Wie auch? Also, wüsste ich auch nicht. Aber ja, es kann und gibt verrückte Sachen. Da kann man ja auch kein Label drauf klatschen und kann sagen, hey, das und das war das, weil ich meine, also Triggerpunkt ist keine medizinische Diagnose, wenn du so möchtest, ne? Aber ja, am Ende hat es geholfen. Und das war ansonsten nicht auffällig durch irgendwas. Aber am Ende
Yes. Wer hält,
haben
hat
wir,
Recht.
wer halte recht, so ist das, ja. Wobei, ich fand den Spruch letztens schön, den ich gelesen habe, wer heilt und belegen kann, nee, wer heilt und das auch belegen kann, der hat recht, irgendwie so war es formuliert. Fand ich eigentlich ganz cool, weil es, wenn du tatsächlich zeigen kannst, dass das, was du gemacht hast und auch, ne, nachwirksam tatsächlich hilft,
Ist
ja,
gar nicht so
dann geht es in
einfach.
die
Mir
richtige
hat
Richtung.
eine befreundete Psychotherapeutin, mit der tausche ich mich immer so über so psychosoziale Geschichten aus. Super spannend, weil sie in so einer chronischen Schmerzklinik, Depressionsklinik arbeitet. Super crazy. Dass Placebos bis zu 6 Monate wirken können. Das ist schon so. Alter, das ist echt lang. Digga. Also müsste man eigentlich so ein Follow-up mit jedem machen nach 6 bis 12 Monaten und gucken, ob es tatsächlich immer noch so ist. Das ist echt krank.
Das ist echt verrückt. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, aber ich meine, wir machen sehr, sehr häufig Follow-ups also mit vielen von unseren Klienten, schreiben immer wieder an und fragen nochmal nach, wie es läuft, wie es klappt, ob nochmal irgendwie Schmerzen aufgetreten sind und so weiter. Und wenn ja, was ja zum Glück relativ selten aufkommt, wie sie das gemanagt haben, wie es aufgekommen ist und so weiter. Und ja, wenn das dann aufkommt, dann ist es eigentlich immer, ja, ich habe halt meinen Krafttraining so ein bisschen vernachlässigt und dann war ich halt auch noch so ein bisschen verletzt, danach nochmal 2 Wochen krank und dann sind wir halt in die Vorbereitung gestartet und ich habe wieder Vollgas gegeben und du sitzt da und denkst so, Mann, das hat mir doch, du hast vorher 2 Jahre lang Schmerzen gehabt, wir haben das alles durchgekommen, du wusstest hundertprozentig, was du da machst und trotzdem bist du in sehenden Auges in die Kreissäge gerannt.
Ich hatte es mal bei einer Frau Anfang 50 mit GTPS, die in der Gastro gearbeitet hat. Die hatte so einen kleinen Familienbetrieb mit ihrem Mann. wo sie halt auch 12 bis 14 Stunden am Tag auf den Beinen waren. Ich so, ich glaube, das wird nicht besser werden, wenn du das weitermachst. Du wirst dich auf jeden Fall kurzzeitig mal rausnehmen müssen, weil da jetzt noch Übung drauf zu klatschen,
Schwierig,
wenn
richtig.
du da 6 Tage die Woche in dem Betrieb arbeitest, wird schwierig werden. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ich glaube nicht, dass es besser geworden ist. Ich glaube, sie hat sich eine andere Ansage erhofft.
Ist ja auch, also, das ist ja eben auch, ne, also, am Ende ist es ja auch halbwegs verständlich, wenn jemand, also wenn das, wenn du selbstständig bist, in Anführungszeichen, und
Ey, voll.
du halt weißt, wenn du das halt machst, dann musst du halt Umsatzeinbußen hinnehmen oder beziehungsweise du musst jemand anderen mehr dafür bezahlen. Und das kann ja unter Umständen auch sein, dass es gar nicht geht im finanziellen Sinne, im wirtschaftlichen Sinne. Und dann gibt es ja ganz viele, die einfach ihren Körper halt einfach immer weiter runterwirtschaften. Ich
Ich
verstehe
frage
es
mich halt,
nicht,
was besser ist, ob man sich mal 1, 2 Monate rausnimmt. Also klar, wenn ich mich jetzt 2 Monate rausnehmen würde, wäre auch so, boah, da geht eine ganze Menge Geld flöten. Auf der anderen Seite würde ich sagen, so, danach geht es mir wieder gut. Wahrscheinlich. Oder ich hätte zumindest einen Plan und würde absehen können, dass es besser wird. Ich kann das total nachverstehen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, die ich auch niemandem abnehmen möchte. So, ich kann auch verstehen, wenn die Leute extra herkommen aus, keine Ahnung, ich glaube, sie kamen aus dem Vogtland. Extra hergefahren, kommt nach Leipzig und dann kriegst du so eine Ansage und es ist so, ja, jetzt bin ich hier schon hergefahren und der kann mir nicht helfen oder will mir nicht helfen und sagt mir halt sowas, geht nicht, weil es ist ein Familienbetrieb mit 3 Leuten oder so. Kann ich total verstehen, ist schwierig.
aber am Ende ist es halt auch manchmal so, es gibt keine schöne und gute Lösung manchmal, ne? Also manchmal muss man einfach irgendwelche Konsequenzen ziehen, damit man aus diesem Kreislauf ausbricht. Und das wäre auch auf jeden Fall so mein Appell für gerade für diejenigen, die entweder als Therapeuten, Trainer arbeiten oder eben vielleicht auch selber mit Tennis- oder Golferarm betroffen sind. Bitte wartet nicht, bis es wirklich richtig scheiße ist, bis
Ja.
alles in eurem Alltag irgendwie die Schmerzen auslöst, weil dann was zu ändern ist sehr, sehr schwer, weil wenn der Alltag schon permanent die Schmerzen triggert, da dann eben mehr Kapazität hinzubekommen, indem man mit Training dahin geht, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, dauert auch sehr, sehr lange, einfach weil wir durch das Training natürlich ja eben auch die Strukturen reizen, was wir müssen, damit es besser wird langfristig, aber wenn wir das Ganze eben reizen und es eh schon permanent überreizt ist, dann kann es halt eben auch sein, dass es dadurch nur schlechter werden kann und einfach die einzige Konsequenz ist, wir brauchen, also wir müssen entlasten, das, was wir ja normalerweise immer sagen, was nicht automatisch sinnvoll ist, aber wenn der Alltag eben der absolut dominante Faktor da ist, dann muss man sich unter Umständen vielleicht auch mal tatsächlich erstmal kurzzeitig krank schreiben lassen, wenn man angestellt ist und nicht, ne, die Nicht-Selbstständigkeit daran hängt. Um einfach einen ersten Schritt in die richtige Richtung gehen zu können. Und das auch für Therapeuten und Trainer, die daran arbeiten, dass ihr mit den besten Übungen nicht immer helfen könnt, wenn die Gesamtbelastung, wenn das Belastungsmanagement einfach nicht passt, wenn da zu viel draufgehauen wird, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Es wird absolut nicht erfolgreich sein. Und wenn Leute das nicht verstehen wollen, die bei euch landen, dann ist es auch vollkommen okay, wenn ihr es versucht habt und diejenigen das nicht akzeptieren wollen, dass ihr dann irgendwann sagt, ey, ganz ehrlich, I tried, aber man kann nicht jedem helfen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Nils.
Ich denke, wir belassen es dabei, oder?
Also ich würde doch ergänzen, so wenn man halt irgendwie nicht weiterkommt in der Therapie, würde ich einfach nochmal, mache ich sehr, sehr gerne, einfach nochmal rauszoomen und nochmal überlegen, habe ich irgendwas übersehen oder nochmal von vorne anfangen. Manchmal verliert man sich auch so ein bisschen im Detail, macht dann so Micromanagement, wo man irgendwie den Elefanten komplett übersehen hat. Oder es fehlt eine wichtige Information in der Anamnese, sowas wie. Ich hatte mal eine Gehirnerschütterung oder einen fetten Autounfall, habe ich irgendwie vergessen. Kommt überraschenderweise sehr oft vor.
Definitiv.
Und dann weiß man auf einmal so, okay, jetzt habe ich hier was gefunden und da einfach nochmal rauszoomen, ehrlich sein mit den Leuten, denen noch nichts vormachen oder irgendwie das Blaue vom Himmel erzählen. Ich hatte auch mal eine Kundin, die kam aus München und dachte, ich kann hier mit ihrer Hüfte noch irgendwas machen. Da war die Arthrose halt so scheiße, dass sie schon eine negative Innenrotation hatte. Das war so, lass dich operieren einfach. Hör auf, hier irgendwie dumm rumzuarbeiten. Lass dich operieren. Und solche Gespräche sind immer hart, aber sind extrem wichtig, weil es die Leute auf den richtigen Weg bringen kann. Deswegen, ja, ist Teil der Arbeit. Ist nicht schön, aber gehört genauso dazu.
Definitiv. Genau. Und wenn ihr, die da zuhört, selber betroffen seid oder Fälle habt, an denen ihr nicht weiterkommt, dann ist es vollkommen legitim, die eben zu jemandem zu schicken, wie Felix in Leipzig oder Sebastian in Mainz, die extrem gut in der Diagnostik sind und da sehr wahrscheinlich einfach nochmal neuen Input liefern können und das Ganze einfach vielleicht nochmal in die richtige Richtung einordnen können, ob ihr das dann eben dahingehend dann selber weiter betreut oder ob ihr die Betreuung dann den beiden überlasst, ist natürlich immer euch überlassen. Aber das mache ich genauso, um das auch mal so zu sagen. Also ich habe schon ganz viele Leute zum Beispiel zu Sebastian geschickt. Diejenigen, die bei dir in der Umgebung waren, ja auch dann zu dir. Das waren ein paar weniger, aber genauso eben da. Und ja, ansonsten verlinken wir alles, was Felix heute genannt hat, in den Shownotes. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen das ganze Thema beleuchten und ja, bis demnächst.
Jetzt haben wir gar keine Jokes eingebaut.
Stimmt. Jetzt können wir es auch nicht auflösen. Wir haben natürlich Jokes eingebaut, ihr müsst sie finden.
Genau. Danke für die Einladung. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Bis irgendwann mal zum nächsten Mal.
Bestimmt. Felix, ich wünsche dir was. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.